Ja, danke vielmals. Ich bin Yara. Ich bin hier die Jugendpastorin in der Pfimi. Und wir starten heute mit dem Bild, das ihr da vorne seht. Und ihr könnt mal reinrufen, ob ihr eine Idee habt, was für eine Szene darauf abgebildet wird. Pilatus und Jesus, habe ich gehört, das ist richtig. Das ist ein junges Gemälde, wo das abgebildet worden ist. Nämlich kurz bevor Jesus verurteilt worden ist, ist er vor den Pilatus geführt worden und hat mit ihm dort auch eine Unterhaltung gehabt. Und ich werde euch jetzt kurz den letzten Teil dieser Unterhaltung vorlesen. Da sagte Pilatus zu ihm: Dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte: Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und mit dieser Frage endet eigentlich das Gespräch zwischen Jesus und Pilatus und die Frage bleibt unbeantwortet. Aber was ist denn jetzt Wahrheit? Wäre es nicht einfach gewesen, hätte Jesus einfach schnell dort die Frage beantwortet und hätte so Definition gegeben, weil dann wäre die Frage ein für alle Mal geklärt. Aber die Frage ist offen geblieben und durch die ganze Geschichte durch, seit eh und je, wird die Frage sich immer wieder gestellt, hat schon sehr viele Menschen bewegt und fasziniert. Und es gibt auch ganz viele Theorien darüber, was Wahrheit ist. Es gibt Theorien darüber, was ist wahr, was ist nicht wahr. Oder auch, gibt es eine absolute Wahrheit oder gibt es die eben nicht? Und es gibt sogar die Frage, sind wir Menschen überhaupt im Stand, über Wahrheit zu reden? Oder können wir uns gar nicht mit dem Thema befassen, weil es zu gross für uns ist? Und wir wollen uns heute eben genau mit dieser Frage auseinandersetzen, was ist Wahrheit? Und ich möchte vor allem auf zwei Punkte eingehen heute Morgen. Nämlich erstens, was glaubt eigentlich unsere Gesellschaft heute? Also in dieser Zeit, in der wir leben, was glauben die Leute davon, was Wahrheit überhaupt ist? Und zweitens natürlich, was sagt denn die Bibel zu dem Thema? Und bevor wir jetzt einsteigen, müssen wir jetzt ein bisschen ein philosophisches Aufwärmen machen, weil die Frage ist eigentlich eine der grundlegendsten Fragen in der Philosophie und erfordert auch einen wachen Geist. Und deshalb möchte ich euch als erstes gerade mal in einen kurzen Austausch schicken, wo ihr einfach so das zweite, das dritte mit den Leuten um euch herum folgende Frage besprechen könnt. Wenn ist etwas wahr? Also in welcher Situation können wir etwas als wahr bezeichnen oder wenn kann man etwas eben das Wort wahr geben und es stimmt. Dann euch mal zueinander kehren und versucht mal anfangen darüber zu reden, wenn ist etwas wahr. Ich gebe euch 3 Minuten. Okay, also die einen sind da ganz rege am Austauschen, die anderen sind schon ein bisschen länger verstummt. aber jetzt haben wir uns alle mal ein bisschen eingewärmt, haben uns schon mal ein bisschen mit dem Thema befasst. Und wenn wir jetzt weitergehen mit dieser Frage, eben was denkt eigentlich unsere Gesellschaft oder unsere Zeit von dem Thema, was ist Wahrheit? Und ich möchte einfach schon mal im Voraus sagen, wenn ich von dem rede, was wir da glauben, dann rede ich eigentlich vor allem da von der westlichen Welt, von Europa, weil es ist nicht ganz auf der ganzen Welt gleich. Aber einfach, was glaubt so die Gesellschaft, wo wir da drin leben, von dieser Frage oder was halten sie von Wahrheit? Und das Zeitalter, wo wir heute drin leben, heisst Postmoderne. Ist nicht sehr ein ausgeklügelter Begriff, heisst einfach, dass es die Zeit ist, die nach der Moderne gekommen ist. Also die Postmoderne, genau. Und die Postmoderne hat eigentlich ganz eine klare Meinung darüber, was Wahrheit ist. Weil für Postmoderne ist Wahrheit einfach subjektiv. Das heisst, du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Wahrheit ist etwas, das im Auge des Betrachters liegt. Aber es stellt sich die Frage, wie denn Postmoderne überhaupt zu dem Schluss gekommen ist, dass sie am Schluss sagt, Wahrheit ist etwas, das für jeden Mensch etwas anderes kann sein kann. Und für das, dass wir verstehen, wie die Menschen zu dem Schluss kommen, müssen wir eigentlich verstehen, wie die Geschichte verlaufen ist, die am Schluss eigentlich zu dieser Folgerung geführt hat. Weil Menschen sind immer von einem Zeitgeist oder von einer Kultur geprägt, die um sie herum ist und auch das Denken wird stark durch das beeinflusst. Und wenn wir verstehen wollen, wieso Menschen heute so denken, wie sie eben denken, müssen wir verstehen, was in der Geschichte alles passiert ist. Und darum machen wir als erstes heute einen kleinen Ausflug in die Philosophiegeschichte eigentlich. Und wir werden natürlich nicht jedes Jahr und alles Wichtige durchgehen, sondern wir werden uns die wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte anschauen, die eigentlich so einen Anstoß gegeben haben, die nachher die Geschichte in eine neue Richtung getrieben haben, die einen Anstoß gegeben haben, damit sich das Denken der Menschen verändert hat. Und einfachheitshalber teilen wir die Geschichte einfach in die Prämoderne, die Moderne und die Postmoderne auf. Und alles fängt eben in dieser Prämoderne an, alles, was vor der Moderne kommt. Und die geht eigentlich zurück bis in die römische Antike. Das Römische Reich hat es etwa 700 v. Chr. Bis ca. 600 nach Christus gegeben. Und während der Blütezeit des Römischen Reichs hat es eine Hochkultur gegeben, wirtschaftlich hat es Strukturen gegeben, die richtig gut funktioniert haben. Auch in Technik und Kultur sind sie sehr fortschrittlich gewesen. Aber wo das Römische Reich dann untergegangen ist, ist mit dem eigentlich auch ein Teil von der Kultur untergegangen und hat dort so ein bisschen Rückschritt gegeben und das markiert dann den Anfang vom Mittelalter. Darum nennt man es auch das dunkle Mittelalter, was nicht nur stimmt, weil es auch dort viel Fortschritt gibt. Aber in der Zeit vom Mittelalter war es so, dass das Denken vom Mensch mehrheitlich durch die Kirche oder auch durch den Staat wie vorgegeben worden ist. Der einzelne Mensch ist nicht dazu aufgerufen worden, selber zu denken, sondern es ist von ihm erwünscht gewesen, dass er sich einfach dem gehorsam gibt, was eben die Kirche ihm vorschreibt oder die Regierung ihm vorschreibt. Das ist zum Glück nicht immer so geblieben und das bringt uns zum ersten wichtigen Wendepunkt in der Geschichte. Und das ist eigentlich die Wende von der Prämoderne hin zu der Moderne. Weil in dieser Wende ist das bisherige Weltbild das erste Mal so wirklich hinterfragt worden, was dann auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Autorität der Kirche angefangen hat zu bröckeln. Und anhand von dem Gemälde da, wenn wir jetzt anschauen, was genau sich im Denken der Menschen verändert hat, dass es so eine Wende herbeigeführt hat. Und auf dem Gemälde sehen wir die Philosophieschule in Athen, also in der Antike. Und der Künstler Raphael hat das 1510 gemalt und in dieser Zeit ist eigentlich im Süden von Europa die Renaissance ausgebrochen. Renaissance heisst Wiedergeburt und ist eine Bewegung, die halt eben das ganze Gedankengut aus der Antike, von den antiken Philosophen, wieder aufleben lässt oder eben wiedergebiert sozusagen. Darum sehen wir auf dem Bild auch ganz viele antike Philosophen, die damals wichtig waren. Für uns sind vor allem die ganz im Zentrum von Bedeutung. Und zwar sehen wir hier den Platon und den Aristoteles. Die zwei wahrscheinlich wichtigsten Philosophen aus der Antike. Der Platon, der hat sich vor allem mit dem Höheren und mit dem Ewigen beschäftigt. Darum zeigt sein Finger auch so gegen oben. Er hat gesagt, wenn wir in die Welt schauen, können wir vieles sehen mit den Augen, aber all dem, was wir wahrnehmen können, liegt irgendetwas Ewiges oder Wahres zugrunde. Das heisst, er hat sich immer damit beschäftigen, das Wesen von dem Ewigen oder von dem Wahren zu erfassen oder zu verstehen können. Der Aristoteles hingegen hat gesagt, es gibt eigentlich nur etwas wirklich Wahres. Und das ist das, was wir jetzt hier vor uns haben. Also zum Beispiel bei euch, jeder hockt auf einem Stuhl, das ist ein wahrer Stuhl und er hat sich mit dem befasst, was er um sich herum sehen kann. Er sagt, alles in dieser Welt hat einen Zweck, aber wir müssen den Zweck herausfinden, zuerst mal. Und das geeignete Mittel dazu ist unsere Logik oder unser Verstand. Somit hat sich der Aristoteles vor allem mit der Natur, mit dem Mensch beschäftigt und vor allem Betonung darauf gelegt, dass wir mit dem Verstand all das eben erforschen können. Und mit der Renaissance ist das Gedankengut von Aristoteles sozusagen wiederbelebt worden. Der Mensch hat sich plötzlich angefangen, mit sich selber zu beschäftigen. Er hat angefangen, Beobachtungen in der Natur zu machen. Und der Verstand ist sozusagen das geeignete Mittel dazu gewesen, um alles zu erforschen und auch Neues zu erfinden. Es hat unglaubliche Revolutionen in der Kultur gegeben. Zum Beispiel Amerika ist entdeckt worden, der Buchdruck ist erfunden worden. Auch in der Kunst hat es ganz viel Fortschritt gegeben, zum Beispiel Perspektiven, die es im Mittelalter nicht gegeben hat, ist wiederentdeckt worden und auch gut ausgeführt worden, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Auf jeden Fall hat das sehr viel Gutes bewirkt. Gleichzeitig ist es eigentlich auch die Geburt vom Humanismus. Humanismus bedeutet, dass eigentlich der Mensch mit seinem Verstand und mit seiner Fähigkeit, Sachen zu erkennen durch seinen Verstand, der Mittelpunkt der Welt ist. Der Humanismus hebt den Mensch hoch und sagt, er kann durch seinen Verstand alles erreichen und alles erforschen. Und er weckt eigentlich im Mensch die Hoffnung, dass wir mit unserem Verstand können erkennen, was der allgemeine Sinn der menschlichen Existenz ist. Und das ist also die Suche, die ausgelöst wurde durch das Gedankengut. Aber die Suche hat sich dann ziemlich schnell ein bisschen schwieriger herausgestellt, als sie sich das erstmals gedacht haben. Weil das Problem ist, wenn man immer innerhalb der Schöpfung und vom Geschaffenen nach einem allgemeinen Sinn sucht, dann ist das gar nicht so einfach, auf eine allgemeine Lösung zu kommen. Und genau das Problem führt uns zum nächsten wichtigen Wendepunkt in der Geschichte. Und das ist dann dort, wo das Gedankengut aufkommt, wo schlussendlich auch die Postmoderne stark beeinflusst hat. Auf dem Bild da sehen wir den Immanuel Kant. Und er hat gegen das Ende des 18. Jahrhunderts in einem seiner wichtigsten Werke Erkenntnis festgehalten, wo die Geschichte, die nachher gekommen ist, sehr stark beeinflusst hat. Und zwar hat er bemerkt, dass wir mit dem Verstand zwar tatsächlich vieles erkennen können oder vieles untersuchen können. Nur wenn es dann zu Fragen kommt, wie zum Beispiel die Existenz von Gott oder die Seele vom Mensch oder vielleicht auch die Ursprünge von unserer Erde, dann sind wir in unserem Verstand auch begrenzt und auch der Verstand ist nicht fähig, das in der Tiefe zu ergreifen können. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass der Gedanke aufgekommen ist, dass wir eigentlich schlussendlich Sachen anschauen können, aber wissen, ob etwas wirklich so ist, wie wir es wahrnehmen, das können wir nicht. Und diese Erkenntnis hat darum eigentlich die Geschichte in eine ganz neue Richtung bewegt. Der ganze Optimismus, zu glauben, dass wir den allgemeinen Sinn der menschlichen Existenz erkennen und uns das denken können, ist eigentlich in einen Pessimismus gewandelt worden. Weil es ist eigentlich eine Enttäuschung, dass man merkt, man ist wie gefangen in seinem Verstand und es ist unmöglich, etwas Allgemeines auszudrücken, weil wir nicht wissen können, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Und um sich das noch ein bisschen besser vorzustellen, wie so die Bewegung eigentlich von dem Verstandbetonten hin zu einer der subjektiven Wahrnehmung ist, schauen wir uns zwei Gemälde an, wo das wie bildlich darstellen, was eigentlich passiert ist. Zwar sind wir jetzt im 1902, das ist das Gemälde von Monet und er hat das in den Garten gemalt. Und ihr seht, man sieht eigentlich gut, dass es ein Garten ist. Das ist ein Weg, es ist wahrscheinlich eine Allee, da hat es Bäume an der Seite und da erkennt man noch ein bisschen das Haus. Aber wenn man jetzt beispielsweise auf die Blume reinzoomen würde, würde man nicht erkennen, dass es eine Blume ist. Das sieht man nur von Weitem. Das heisst, er tut die Realität nicht mehr ganz genau darstellen, wie zum Beispiel vorher die Schule von Athen, wo wir gesehen haben, das Gemälde, sondern es ist viel lockerer geworden. Und das nennt man den Impressionismus. Der Künstler hat da versucht, die Realität abzubilden, aber natürlich auch die Stimmung, die damals an dem Ort gerade war, versucht im Gemälde eigentlich aufzufassen. Und das heisst, er tut zwar die Realität abbilden, bringt aber seine Wahrnehmung oder die Stimmung von dem Moment mit rein. Wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre weiterführen gehen, dann sehen wir da Davos im Winter. Und ich denke, einige von uns sind schon in Davos gewesen. Ich bin glaube ich noch gar nicht gewesen, aber ich kann nicht ganz glauben, dass es wirklich so aussieht. Weil bisher immer, wenn ich irgendwo Schnee gesehen habe, ist er weiss gewesen. Und er ist noch nie blau, pink und gelb gewesen. Und ich habe auch noch nie rote Tannen gesehen. Genau. Das ist gemalt worden vom Kirchner und das ist nicht mehr Impressionismus, sondern Expressionismus. Und da sieht man, wie sich das weiter bewegt hat. Der Expressionismus tut eigentlich nicht mehr eine Realität abbilden, sondern die Interpretation vom Künstler von dem, was er sieht. Das heisst, was wir auf dem Bild sehen, ist viel mehr, was der Kirchner vielleicht empfunden hat oder gefühlt hat, anstatt dass er einfach realistisch Davos malen würde. Wenn jetzt ein anderer Künstler gleichzeitig mit dem Kirchner da gewesen wäre, auch ein Expressionist, kann es sein, dass das Bild komplett anders ausgesehen hätte. Und die Bewegung, die nur innerhalb von 20 Jahren schon passiert ist, zeigt uns auf, was eigentlich passiert ist. Vorher ist sehr stark der Verstand betont worden vom Mensch, aber durch die Enttäuschung, dass der Verstand begrenzt ist, hat es wie eine Verschiebung gegeben ins Subjektive rein. Eigentlich die Wahrnehmung ist jetzt das, was zählt, das, was der Künstler empfindet, ist das, was wahr ist und das, was man abbilden soll, das, was wichtig ist. Aber die Wirklichkeit kann man nicht mehr wissen, wie sie schlussendlich ganz wirklich aussieht. Und somit herzlich willkommen in der Postmoderne, wo eben deine Wahrnehmung dann deine Wahrheit ist und meine Wahrnehmung ist eben meine Wahrheit. Die Geschichte hat uns jetzt so gezeigt, dass sich das Denken der Menschen immer ein bisschen verändert hat, aber wir heute zum Schluss gekommen sind, wenn wir halt nicht können, eine allgemeine Aussage machen können, sondern nur subjektive Aussagen, dann können wir auch nicht sagen, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Das Einzige, was wir machen können, sind subjektive Aussagen machen über meine Wahrnehmung oder meine Empfindung. Und das ist eigentlich eines der Hauptmerkmale unserer Zeit. Das nennt sich Wahrheitspluralismus. Das bedeutet so viel, es gibt halt nicht nur eine Wahrheit, sondern ganz viele individuelle Wahrheiten, die nebeneinander existieren können, obwohl sie sich eventuell sogar widersprechen. Und am besten kann man sich das vorstellen, natürlich funktioniert das nicht mit ich esse das gern und du essest das gern, oh nein, Wahrheitspluralismus, weil wir beide andere Sachen gern essen, sondern wenn es um Wahrheit geht, dann müssen wir natürlich schon ein bisschen auf einem höheren Level von Wahrheit denken, nämlich das, was wir auch als Glaubenswahrheit bezeichnen. Und beispielsweise haben vielleicht einige von euch den Satz auch schon gehört, ja, wenn das für dich stimmt, ist das mega schön, aber für mich ist das nicht stimmig oder es hat nichts mit mir zu tun. Und mir ist der Satz schon sehr oft begegnet, wenn ich mit Menschen über den Glauben geredet habe. Dann erkläre ich ihnen etwas und am Schluss sind sie manchmal sehr beeindruckt, zum Beispiel von dem, was Jesus sagt. Und sie sagen, boah, die Werte, die sind richtig gut und so. Und dann sagen sie, ja, aber für mich ist das nichts. Und dort stellt sich halt dann die Frage, ist das möglich, dass ein Wert wirklich gut ist oder vielleicht sogar wahr ist und jemand anders sagt, für mich ist das nicht gültig. Das ist ein Beispiel, wie ich dem Wahrheitspluralismus zum Beispiel schon begegnet bin. Und ich werde jetzt euch auch noch mal kurz in einen Austausch schicken, wo ihr selber mal könnt darüber reflektieren könnt, habt ihr das auch schon mal so etwas gehört, so Aussagen wie das, wenn es für dich stimmt? Oder wie habt ihr den Wahrheitspluralismus auch schon erlebt in eurem Umfeld? Und zweitens, tauscht mal darüber aus, was ihr von dieser Aussage haltet. Wahrheit ist individuell. Findet ihr, das stimmt? Ja. Warum ja? Nein. Warum nicht? Ich gebe euch noch mal 3 Minuten, dass ihr einfach wieder mit denen links und rechts von euch könnt austauschen könnt. Okay. Dürfen wir wieder Platz nehmen oder halt vorschauen? Ist natürlich nicht so einfache Frage, weil man immer vielschichtig über das Thema reden kann. Aber wir haben jetzt mal so ein bisschen grob angeschaut, was Menschen oder viele Menschen in unserem Umfeld wahrscheinlich so ein bisschen von dem Thema Wahrheit halten. Aber ich stelle mir die Frage, ist es wirklich wahr, dass Wahrheit für jeden etwas anderes kann sein? Oder gibt es eben doch eine grosse Wahrheit? Und um das herauszufinden, müssen wir mal in die Bibel schauen und schauen, was die Bibel denn über Wahrheit sagt. Und ich denke, viele von euch würden das sagen, und auch wenn ich mit Leuten, also Christen, die Frage stelle, was sie denken, dass Wahrheit ist, kommt ganz schnell folgender Vers, nämlich, wo Jesus selber von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn man den Vers anschaut, könnte man sagen, ja gut, dann haben wir die Frage ja jetzt gelöst. Also Jesus, was ist Wahrheit? Ja, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, gut, dann können wir jetzt alle heimgehen. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, ja, was bedeutet das denn jetzt? Also was heisst das, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit? Wie ist das möglich oder was macht ihn denn aus, wenn er Wahrheit ist? Und wie ist das überhaupt möglich, dass Wahrheit eine Person ist? Also Gott, ja. Und um herauszufinden, was eigentlich die ganze Aussage von Jesus heisst, müssen wir ja zuerst verstehen, was Wahrheit an sich ist oder was Wahrheit an sich ausmacht. Was ist das Wesen von Wahrheit? Wie können wir zum Beispiel Wahrheit charakterisieren? Und für das habe ich mal den Begriff Wahrheit im Bibellexikon nachgeschlagen. Und dort steht Folgendes. Wahrheit ist die unverborgene Wirklichkeit von zeitlos Vorhandenem und Gültigem. Sehr einfach. Also dort mega kompliziert, aber zu vereinfachen, habe ich das so in drei Eigenschaften aufgeteilt, damit wir uns das besser vorstellen können. Also erstens mal, Wahrheit ist eine Wirklichkeit. Und das ist auch die einfachste Definition von Wahrheit. Wahrheit ist eigentlich ein Gedanke oder eine Meinung, die mit der Realität übereinstimmt. Und unsere Realität oder unsere Wirklichkeit, wo wir drin sind, die können wir uns nicht erschaffen oder auch nicht ausdenken, sondern sie ist halt einfach, sie existiert. Also beispielsweise kannst du in den Wald spazieren gehen und kannst dir denken, eigentlich wäre ich lieber am Strand und dann schließe ich die Augen und stellst dir ganz fest vor, dass du jetzt am Strand am Spazieren bist. Und vielleicht funktioniert es für eine kurze Zeit, aber irgendwann wird dich vielleicht der Geruch von den Bäumen oder das Knacken von den Ästen unter den Füßen wird dich eben in die Realität zurückholen, dass du nämlich nicht am Strand bist, sondern eben im Wald am Spazieren bist. Und Wahrheit muss genauso immer mit der Wirklichkeit, die uns umgibt, übereinstimmen, weil sonst ist es eben nicht Wahrheit. Zweitens ist Wahrheit unveränderlich. Da heisst es zeitlos, immer vorhanden und gültig. Was gleichzustellen ist mit unveränderlich. Das bedeutet, Wahrheit ist zu jeder Zeit, an jedem Ort und für jeden Mensch gleichgültig. Und das verändert sich halt nie. Und das beste Beispiel ist Mathematik. Wenn du 2 plus 2 zusammenrechnest, hast du 4. Und wer von euch denkt, dass das wahr ist? Dass 2 plus 2 gleich 4 gibt? Ja, hoffentlich die meisten. Weil ich glaube, das hätte man schon zu allen Zeiten auf dieser Welt so machen können. Es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt in Australien 2 Kängurus in ein Kekto und nochmal 2 dazu tue, dann hat es 4 Kängurus dort. Oder ob ich in Sibirien 2 Schneeball mache und nochmal 2 Schneeball mache, dann habe ich 4 Schneeball. Und wenn mir das nicht gefällt und ich denke, oh, ich hätte lieber das 5 gegeben, dann ändert das halt nichts daran, dass 2 plus 2 4 gibt. Und so ist Wahrheit einfach unveränderlich und nicht abhängig von Ort, Zeit oder auch von dem, wie man sich zum Beispiel damit fühlt. Und zuletzt ist Wahrheit erkennbar. Wahrheit ist von ihrem Wesen her unverborgen. Das heisst, es muss immer die Möglichkeit geben, dass man sie erkennen könnte. Weil eine Wahrheit, die nicht erkennbar ist, also das bringt einfach nichts und dient niemandem etwas. Und ja, dann, die kann schon irgendwo existieren, aber das bringt ja nichts. Das heisst, sie muss erkennbar sein und muss können eigentlich in Austausch mit der Umwelt oder mit uns Menschen können treten. Und wenn wir jetzt die drei Punkte nochmal anschauen, können wir eigentlich zusammenfassen, dass Wahrheit entweder die Richtigkeit von einer Aussage ist, wie zum Beispiel 2 plus 2 gleich 4, die Aussage ist einfach richtig, oder auch eine Wirklichkeit beschreibt. Also, dass unsere Pfimi da steht, ist eine Wirklichkeit und du kannst nicht einfach durchlaufen, sie steht halt da. Und auch wenn du es probierst, dann läufst du halt in die Wand. Das heisst, Wahrheit beschreibt immer etwas, das verlässlich ist. Wahrheit ist immer verlässlich. Und man könnte es auch umschreiben mit treu oder zuverlässig. Weil auf das kannst du dich immer verlassen. Das zeigt uns eigentlich alles, was erfüllt werden muss, damit Wahrheit schlussendlich auch Wahrheit ist. Und was eigentlich beeindruckend ist, ist, dass auffällt, dass Gott selber jeden von diesen Punkten eben erfüllt. Und deshalb können wir auch sagen, dass Gott Wahrheit ist. Nämlich, weil er von seinem ganzen Wesen her mit dem Wesen von der Wahrheit übereinstimmt. Wir können uns das so vorstellen, wenn Wahrheit so aussieht, wenn das ihre Form ist und das ihr Inhalt ist, dann hat Gott die gleiche Form und den gleichen Inhalt, weil er vom Wesen her komplett mit der Wahrheit übereinstimmt. Gott ist Wirklichkeit. Und ob wir an ihn glauben oder nicht, das ändert nichts an seiner Existenz. Er ist einfach da. Gott ist unveränderlich. Im Jakobus 1,17 heißt, dass Gott sich nicht ändert. Er wechselt nicht seine Meinung, er wechselt nicht von Licht zu Finsternis. Und im Psalm 33,4 steht, dass Gottes Wort zuverlässig ist und dass sein Wesen treu ist. Und das kann wiederum anders gesagt werden, es ist unveränderlich. Sein Wesen ist unveränderlich und auch sein Wort ist unveränderlich. Wenn aber Gottes Wort unveränderlich ist, dann bedeutet das, dass es eigentlich immer zwingend erfüllen muss, was es auch aussagt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich predige heute, dann stimmt das, ist das wahr, weil ihr gerade alle seht, dass das auch Wirklichkeit geworden ist, ich predige heute. Wenn ich aber sage, der Michi predigt nächste Woche, dann könnt ihr eigentlich erst mit Sicherheit sagen, dass meine Aussage wahr ist, wenn der Michi nächste Woche auf der Bühne steht und predigt. Das heisst, ein Wort, das wahr sein will, muss zwingend eigentlich auch eine Erfüllung bzw. eine Verwirklichung haben. Und bei Gott wissen wir, dass wenn er spricht, das entsteht. Das wissen wir aus dem Schöpfungsbericht. Und in Jesaja 55,11 heisst es, dass Gottes Wort immer das ausführt, wozu Gott es gesendet hat. Daraus müssen wir folgern, dass wir eigentlich aber auch erst mit Sicherheit können wissen, dass Gottes Wort Wahrheit ist, wenn sich eben erfüllt, was er gesagt hat. Oder wenn das, was sein Wort aussagt, auch Wirklichkeit wird. Und das ist genau passiert in Jesus Christus. Im 2. Korinther 1,18-20 steht, dass Jesus die Erfüllung von allen Verheißungen Gottes ist. In ihm ist eigentlich all das wahr geworden, was Gott gesagt hat. Und das bestätigt eigentlich Gottes Wirklichkeit und gleichzeitig seine Wahrheit, weil er eben nicht gelogen hat, sondern weil alles wahr geworden ist, was er gesagt hat. Zuletzt muss Wahrheit eben erkennbar sein und Gott hat sich auf verschiedene Arten uns erkennbar gemacht, aber er hat einen Weg, wie er es besonders möchte machen und das ist eben sein Wort. Er hat sein Wort oder die Bibel gewählt, um sich uns offenbaren. Und im Hebräer 1,1-3 steht, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Das heißt, dass eigentlich in Christus ist die absolute Offenbarung. In Christus ist Gott vor allem erkennbar worden. Das ist so, wenn er sich, wenn Jesus absolute Abbild von seiner Herrlichkeit ist, dann können wir in Jesus auch Gott vor Augen sogar wirklich sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn Jesus der Ausdruck von Gottes Wesen ist. Wir haben ja vorher angeschaut, Gott ist auch Wahrheit, weil er und die Wahrheit vom Wesen her in Übereinstimmung sind. Was ist denn Jesus, wenn er vom Wesen mit Gottes Wesen in absoluter Übereinstimmung ist? Und wir können eigentlich daraus schliessen, dass in Christus plötzlich alles zusammenkommt. Wenn Jesus ein Abbild von Gott ist, dann muss er selber auch wahr sein, weil sonst könnte er nicht Gott abbilden, der selber Wahrheit ist. Und Jesus ist wirklich und erkennbar. Und weil er selber auch mit dem Wesen von Wahrheit übereinstimmt, das ist der Grund, wieso halt Jesus wirklich kann sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir dann noch einen Vers weiterlesen, geht es weiter. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Weil Jesus sagt, wer mich anschaut, der hat auch den Vater gesehen. Was uns nochmal aufzeigt, dass er das absolute Abbild von dem Gott ist und deshalb auch selber muss Wahrheit sein, wenn Gott selber Wahrheit ist. Jesus redet also nicht nur mit Wahrheit, sondern er ist auch Wahrheit. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal zusammenfassen, können wir sagen, dass Wahrheit zwar verschiedene Formen kann annehmen, aber es gibt nicht mehrere Wahrheiten. Weil jede Wahrheit kann nur einen Ursprung haben und das ist Gott selber, seine Wirklichkeit und eigentlich die für uns sichtbar Werdung durch seinen Sohn Jesus Christus. Und somit glauben wir, dass es eine absolute Wahrheit gibt, eine objektive Wahrheit, die für jeden gilt und zu jeder Zeit, an jedem Ort gleich bleibt. Und es gibt nichts auf dieser Welt, wo diese Wahrheit verändern kann. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den Anfangspunkt der Predigt, dann schauen wir jetzt nochmal die Stelle an, wo Jesus mit dem Pilatus redet. Ihr dürft das mal mitlesen. Da sagte Pilatus zu ihm: Dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte: Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und an dieser Stelle hat Jesus an Pilatus keine Antwort gegeben. Aber wieso hat er ihm nicht geantwortet? Weil in dem Moment, wo der Pilatus gefragt hat, hätte er eigentlich der Wahrheit selber ins Angesicht schauen können. Die Antwort ist sozusagen vor ihm gestanden. Weil in Jesus, sagt die Bibel, ist die Wahrheit zu uns gekommen. Und das können wir lesen im Johannes 1,16 bis 18. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade um Gnade neu empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Also in Jesus ist uns die Wahrheit erschienen, weil er der ist, wo Gott uns vollkommen offenbar macht. Und wenn man sich das überlegt, ist das ein unglaublich krasser Anspruch, den die Bibel mit so einer Aussage eigentlich erhebt. Sie sagt, es gibt eine Wahrheit und die wird sich nie ändern. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt für unser Leben? Was bedeutet das, dass es eine Wahrheit gibt, die einfach immer wahr bleibt? Wenn wir glauben, dass Jesus die Wahrheit ist, dann heisst auch, dass alles, was er jemals gesagt hat, was er da hat, für immer wahr bleibt. Und dass das immer feststeht. Nichts von dem wird sich jemals ändern. Das heisst, es gilt immer für uns, aber es gilt eben auch für all die Menschen, die halt nicht daran glauben. Weil eine Wahrheit ist nicht abhängig von, ob man ihr glaubt oder nicht, sondern sie ist und bleibt wahr. Das heisst, die Schlussfolgerung sollte sein, dass das, was Jesus gesagt hat, für immer, zu jeder Zeit und für jeden Mensch auf dem Planet gültig ist. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, was die Menschen heute so über Wahrheit denken, dann merken wir ziemlich schnell, dass dort ein Spannungsfeld entsteht. Wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit nicht mehr eine Aussage über etwas ist, das jeden Mensch betrifft, sondern es betrifft vor allem dich selber und vielleicht ein, zwei andere, aber es muss nicht für alle gelten. Wir glauben aber, dass es eine Wahrheit gibt, die halt jeden Mensch betrifft. Und das bringt uns eigentlich in ein Spannungsfeld. Und die Frage ist, wie können wir mit dem umgehen? Was macht das mit uns? Und ich glaube, es könnte zwei Seiten bewirken. Einerseits könnten wir überheblich sein. Sagen, ah, ihr dummen Menschen, ihr habt es halt nicht erkannt, ich kenne die absolute Wahrheit und ihr wisst gar nichts von Wahrheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das Ziel davon ist, dass wir die Wahrheit kennen dürfen. Ich glaube vielmehr, dass das Kennen von der Wahrheit oder von der Person, die selber Wahrheit ist, uns soll befreien, dass wir nicht mehr nach dem Maßstab dieser Welt leben müssen, sondern nach dem Maßstab, wo eben die Wahrheit uns gegeben hat, weil wir wissen, die sind wirklich verlässlich. Und somit bringt eigentlich das Kennen von der Wahrheit auch eine gewisse Verantwortung mit, dass wir auch tatsächlich gemäss dieser Wahrheit leben. Und am einfachsten zu verstehen, was es bedeutet, gemäss einer Wahrheit zu leben, die nicht alle gleich sehen, können wir schauen bei Jesus, wie er das gemacht hat, weil er ist das beste Beispiel für das. Jesus ist nämlich vom Himmel, also von einer anderen Welt, eigentlich in diese Welt hineingekommen und ist als Wahrheit da hineingekommen. Er kommt eigentlich, um eben die Wahrheit zu bezeugen, Zeugnis ablegen von dieser Wahrheit. Und Pilatus hat gesagt, für das ist er geboren. Da auf der Welt trifft er aber auf andere Überzeugungen. Es gibt Leute, die finden seinen Wahrheitsanspruch lächerlich oder sogar hassen ihn dafür, dass er den Anspruch erhebt, selber Wahrheit zu sein, beziehungsweise von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jesus erduldet die Überzeugungen, die seiner eigenen Überzeugung widersprechen, aber er bleibt der Überzeugung, dass das wirklich wahr ist, was er uns erzählt und bringt, so treu, dass er sich dafür sogar auslachen lässt, schlagen lässt, schlussendlich töten lässt für die Wahrheit. Und auch wir sind in die Welt geschickt, zum Zeugnis geben von der Wahrheit. Wir sind nämlich auch versetzt worden in ein anderes Reich. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber gesendet in die Welt, um das Gleiche zu machen, wie Jesus gemacht hat. Und deshalb haben wir die Verantwortung, auch gemäss unserer Überzeugung zu leben. Und es ist ganz sicher versprochen, dass unsere Überzeugung auf Widerstand wird stoßen. Es wird viele Leute geben, die das nicht gleich sehen oder die das vielleicht auch nicht cool finden. Aber kein Widerstand und auch kein Spott macht Wahrheit eben unwahr. Und zum Abschluss möchte ich euch einfach noch ein paar Gedanken dazu mitgeben, wie wir können unsere Überzeugung leben, wenn wir aber in dieser Welt eigentlich aufs Gegenteil stoßen. Und die Band kann schon mal vorkommen und sich parat machen. Wir singen nachher noch mal ein Lied. Und zwar erstens möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich einsteht für die Werte, die uns gegeben sind durch die Bibel und durch das, was Jesus gesagt hat. Weil wenn Jesus sagt, der Mensch ist würdig, dass ich für ihn stirb, damit er kann Leben haben kann, dann ist das einfach wahr. Und das gilt nicht nur für uns, die es glauben, sondern das gilt halt für jeden Mensch auf dieser Welt. Der Mensch ist würdig, dass wir ihn mit Gerechtigkeit und ehrenvoll behandeln. All die Wahrheiten, die Gott über uns ausgesprochen sind, sind wahr und unumstößlich. Und ich möchte euch ermutigen, seid euch bewusst, auch wenn Menschen das vielleicht da anders sehen, es ist trotzdem wahr, was Gott über uns gesagt hat. Und zweitens gilt das aber auch in die andere Richtung. Dann ist gleichzeitig auch wahr, dass der Mensch Sünder ist und dass er nicht vor Gott besteht und dass er Versöhnung braucht. Und dort ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir oft dann ein bisschen auf Angst treffen, nämlich wenn du jemandem ins Gesicht musst sagen, ja, eigentlich bist du sündig und kannst nicht vor Gott bestehen, dann wird es uns vielleicht ein bisschen unwohl, weil der Mensch vielleicht das nicht so sieht und du denkst, boah, ich will dir eigentlich nichts vorwerfen, was nicht stimmt. Aber wir wissen, dass genau auch das eben so Wahrheit ist, ob jemand damit gern oder das gern gehört oder nicht. Das heisst, wir sollen uns fernhalten davon, etwas zu relativieren. Weil Relativismus und Wahrheit, das geht einfach nicht zusammen. Man kann Wahrheit nicht relativieren. Jesus hat selber auch nie relativiert. Er hat nicht gesagt, du willst mir nachfolgen, aber wenn du vielleicht gerade noch etwas Wichtiges hast, mach doch das zuerst, du kannst ja nachher kommen. Und er hat auch nicht gesagt, ja, ich bin vielleicht ein Weg zum Vater, sondern er hat gesagt, es kommt niemand zum Vater, außer durch mich. Und ich glaube, so müssen wir auch uns bewusst sein, an was wir wirklich glauben und uns fernhalten, etwas zu relativieren, weil wenn wir die Wahrheit schmälern und ihr etwas wegnehmen, tun wir niemandem etwas Gutes. Es wird irgendwann alles offenbar werden, irgendwann wird für jeden klar sein, was die Wahrheit ist, auch wenn sie jetzt noch nicht sichtbar ist. Und drittens, das klingt jetzt so, als würde man jetzt jedem am Kopf werfen, so, ich kenne absolut die Wahrheit, du musst jetzt auch kennen. Aber natürlich müssen wir das auf eine gute Art überbringen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir niemanden von der Wahrheit überzeugen müssen, sondern wir sollen sie ja nur bezeugen, weil wir müssen nicht Streitgespräche führen. Wahrheit birgt für sich selber. Wahrheit ist einfach wahr und sie kann sich selber verteidigen, weil sie wahr ist. Wir müssen nicht Menschen überzeugen, mit ihnen streiten drum oder sie dazu bringen, dem zu glauben, was wir glauben. Aber wir können eben bezeugen. Wir können davon erzählen, was Jesus gemacht hat. Wir können davon erzählen, was Jesus gesagt hat, ist der Mensch oder ist er selber. Und wir dürfen erzählen, wie wir Gott erleben in unserem Leben und dürfen Zeugnis geben, wie zum Beispiel der Paul das heute Morgen gemacht hat. Und so dürfen wir bezeugen, dass es eine Wahrheit gibt, dass es etwas gibt, was beständig ist, aber wir haben nicht die Last, dass wir irgendjemanden davon überzeugen müssen. Und so möchte ich euch zum Abschluss eigentlich ermutigen, wenn wir uns vorstellen, dass Wahrheit beständig ist, unveränderlich ist, für immer gilt, dann stimmt auch alles, was Gott jemals gesagt hat. Und das ist unsere grösste Hoffnung und unsere grösste Sicherheit, die wir überhaupt haben können. Wenn wir glauben, dass Jesus Wahrheit ist, dann sind wir befreit, um ihm nachzufolgen, weil wir wissen, ihm können wir immer vertrauen. Und ihm können wir mit unserem ganzen Leben sogar vertrauen und können uns in seine Hände fallen lassen. Und wir wissen, es wird sich nie etwas an dem ändern, was er uns versprochen hat.